ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Woltke mit der SPD knapp vorn, sein bisheriger Koalitionspartner CDU im Keller und die Dritte im Regierungsbund, die Grünen, nicht mehr im Landtag vertreten, ebenso wie die Freien Wähler und die FDP. Das haben die Wählerinnen in Brandenburg gestern so entschieden und sie haben außerdem die AfD knapp hinter der SPD auf Platz 2 gewählt und das neue Bündnis Sarah Wagenknecht aus dem Stand mit einem zweistelligen Ergebnis knapp vor der CDU in den Landtag gehievt. Wer könnte jetzt mit wem eine Regierung bilden? Antworten dazu von unserem landespolitischen Reporter Carsten Steinmetz.
Die SPD will offenbar keine Zeit verlieren. Generalsekretär David Kolesnik kündigte an, seine Partei wolle schnell mit Sondierungen beginnen.
Wir werden heute Abend im Landesvorstand dem Landesvorstand vorschlagen, Sondierungen aufzunehmen, Gespräche zu führen, sowohl mit CDU als auch mit BSW. Dafür wird eine Sondierungsgruppe vorgeschlagen werden. Unserer Planung nach würden wir auch in dieser Woche bereits die ersten Gespräche führen. Es ist aber natürlich auch klar, dass sowohl CDU als auch BSW auch natürlich sich jetzt erstmal aufstellen müssen.
Die haben sich bereits ihre Gedanken zu möglichen Sondierungsgesprächen gemacht. CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann hält sie, was seine Partei betrifft, für überhaupt nicht sinnvoll.
Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was wir in diesen Gesprächen besprechen sollen. Für uns gibt es keinen Regierungsauftrag. Es gibt nämlich keine Mehrheit für SPD und CDU und deshalb ist aus unserer Sicht klar, dass diese Sondierungsgespräche zwischen SPD und BSW zu führen sind. Die haben nämlich im Gegensatz zu uns eine Mehrheit und jetzt müssen sie daraus auch was machen für dieses Land.
Auftrag der CDU sei jetzt Opposition. 45 Sitze sind im künftigen Brandenburger Landtag für eine Mehrheit erforderlich. SPD und CDU kommen nur auf 44. Eine gemeinsame Regierung müsste vom BSW toleriert werden. SPD und das Bündnis Sarah Wagenknecht würden dagegen mit 46 Sitzen über eine knappe Mehrheit verfügen. Allerdings verknüpft das BSW eine Regierungsbeteiligung an hohe Forderungen. Landesgeschäftsführer Stefan Roth.
Die Bürger haben da ein klares Wort gesprochen. Sie wollen kein weiter so in der Migrationspolitik, in der Energiepolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Friedenspolitik. Und das muss sich am Ende auch niederschlagen, zwingend im Koalitionsvertrag.
So sollte sich eine Landesregierung mit BSW-Beteiligung gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aussprechen, so Stefan Roth. Neben SPD, BSW und CDU ist nur noch die AfD im Brandenburger Landtag vertreten. Sie verfügt mit 30 Sitzen über eine Sperrminorität und möchte diese auch nutzen, kündigt Hans-Christoph Berndt an, der Spitzenkandidat der Partei im Wahlkampf gewesen ist.
Künftig werden wir verhindern, dass Landesverfassungsrichter gewählt werden, die nicht für ihre Aufgabe qualifiziert sind, beziehungsweise wir werden verhindern, dass wir undemokratischerweise aus diesem Gremium ferngehalten werden.
Mit der AfD, die vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird, möchte weiterhin keine andere Partei im Landtag zusammenarbeiten.
Unser landespolitischer Reporter für Brandenburg, Carsten Steinmetz, berichtete. Es ist ein Naturschauspiel mit Ansage. Langsam, aber sicher steigt die Oder. Zentimeter um Zentimeter kriecht sie die Deiche rauf. Laut aktuellem Wasserpegel haben wir die Hochwasserstufe 1 und das bedeutet, die Wiesen vor den Deichen sind bereits überflutet. Trotzdem haben die Behörden von Oder-Spree bis Märkisch-Oderland heute schon die Alarmstufe 3 ausgerufen, die zweithöchste. Und RBB24-Reporterin Sabine Zitschke erklärt, warum diese Vorsichtsmaßnahmen schon heute erhöht wurden.
Weil das Wasser ab heute Nacht schneller steigen wird, in Ratzdorf nicht mehr 20 cm am Tag, sondern 40 cm. Und die Alarmstufe 3 bedeutet, dass Behörden jetzt ganz anders agieren können und müssen. Straßen in der Neuzeller und Ziltendorfer Niederung und in Eisenhüttenstadt können gesperrt werden. Und es geht auch um die Koordination von Hilfsmitteln. Im Ortsteil Fürstenberg werden noch sehr viele Sandsäcke gebraucht und die Kosten für Kies, für Säcke, für Transport, für Arbeitskräfte. Die müssen bezahlt werden. Bislang hat das jedes Dorf, jede Stadt für sich gestemmt, aber jetzt springt der Landkreis ein. Es ist also auch eine Frage des Geldes.
Ja, und die Prognosen für morgen, die gehen von Regen aus. Wie die Behörden morgen verfahren wollen, dazu noch einmal unsere Reporterin.
Für morgen Nachmittag wird in Ratzdorf die Alarmstufe 4 erwartet, aber die heute aufgestellte mobile Spundwand, die soll nicht nass werden. Und in Frankfurt-Oder wird dann morgen früh der Wasserstand auf Alarm 2 schnellen und am Abend dann sogar die 3 erreichen. Und das ist dann nicht mal nur eine kleine Welle, die dann kommt, sondern ein langer langgestrecktes, hohes Flussbett. Erst am Freitag wird der Wasserstand bei Ratzdorf wieder sinken, unter die Alarmstufe 4. Das heißt, wir haben jetzt 4 Tage und 3 Nächte lang dann eine sehr angespannte, gefährliche Situation. Aber gut handelbar, solange die Oder in ihrem Bett bleibt.
Informationen von rbb24-Reporterin Sabine Zitschke. Und für den Bereich der Uckermark gibt es bislang nur Warnungen. Aber es werden jetzt schon vorbeugend Deichläufer gesucht. Themawechsel. Zu wenig Ärzte, überforderte Studierende, schwierige Arbeitsbedingungen dazu, Sorge um Patienten. Dieses Bild der Berliner Charité hat eine Undercover-Recherche von RTL und Stern gezeichnet. Vor knapp 2 Wochen ist sie veröffentlicht worden. Jetzt hat sich der Wissenschaftsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses in einer Anhörung mit diesen Vorwürfen befasst. Was dabei rausgekommen ist, das fasst rbb24-Landesreporterin Kirsten Buchmann zusammen.
Der Charité-Vorstandsvorsitzende Hejo Krömer hat die Berichte von Stern und RTL zurückgewiesen. Die Charité habe die Veröffentlichungen zu den Patientenfällen detailliert geprüft. Sie seien in wesentlichen Punkten ungerechtfertigt.
Die Darstellung, insbesondere die Schlussfolgerung der Berichte, sind zu einem weit überwiegenden Teil irreführend, überzogen oder falsch.
Medizinische Zusammenhänge seien missverstanden oder falsch eingeordnet worden, so Krömer. Stern und RTL hatten berichtet, dass Studierende in ihrem praktischen Jahr auf den Stationen immer wieder alleingelassen worden seien, weil die Ärzte im Operationssaal und nicht erreichbar gewesen seien. Eine Charité-Erhebung mit 1400 Bewertungen komme zu ganz anderen Ergebnissen, sagt Krömer. Die Studierenden im praktischen Jahr fühlten sich demnach überwiegend wohl oder sehr wohl in den Charité-Einrichtungen. Peter Bobbert vom Marburger Bund Berlin-Brandenburg zitiert dagegen eine andere Umfrage, wonach die Unzufriedenheit groß sei.
Eine Zahl möchte ich hierbei besonders herausheben. Gerade mal 9,5% der Befragten in diesem Sommer der Studierenden in Berlin haben gesagt, sie fühlen sich durch das praktische Jahr gut vorbereitet auf den ärztlichen Arbeitsalltag, der dann kommt.
Um die Ausbildungsbedingungen an der Charité zu verbessern, pocht er auf eine Aufwandsentschädigung für Studierende im praktischen Jahr, kurz PJ. Wer soll es zahlen? Grünen-Politikerin Silke Gebel.
Das ist, glaube ich, etwas, was aber vom Senat kommen muss. Das kann die Charité nicht aus eigenen Mitteln finanzieren.
Medizinstudierenden im praktischen Jahr eine Aufwandsentschädigung zu zahlen, würde laut Berlins Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra allerdings rund 7 Millionen Euro kosten. Angesichts knapper Haushaltsmittel des Landes Berlin verweist sie auf eine andere Geldquelle.
Selbstverständlich müsste das BAföG nicht nur der Höhe nach, sondern auch der Dauer nach so ausgestaltet sein, dass es eben dieses praktische Jahr als Teil des Studiums abdeckt.
Tobias Schulze von der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus sieht außer dem Geld noch anderen Verbesserungsbedarf. Die Studierenden würden zu wenig betreut im Studium und im praktischen Jahr. Laut dem Charité-Dekan Joachim Spranger gibt es eine Qualitätskontrolle. Eine Rückmeldung in einem anonymen Meldesystem habe sich in den vergangenen 2 Jahren auf eine zu geringe Betreuung im praktischen Jahr bezogen. Das sei entsprechend aufgearbeitet und korrigiert worden.
Die Berliner Charité weist Vorwürfe nach einer Investigativrecherche von Stern und RTL zurück, Kirsten Buchmann berichtete.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Ein kleines Paradies hinter dem Rathaus Charlottenburg steht vor dem Aus. Seit 3 Jahren gibt es auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude den Zukunftsgarten, ein grünes Kleinod auf der vorher schmucklosen grauen Parkfläche. In dem Gemeinschaftsgarten werden in 30 Hochbeeten essbare Pflanzen angebaut. Herzstück ist ein Kiosk mit Tischen, Bänken, Kuchen und Getränkeverkauf. Und dann vor kurzem die Kündigung durch den Bezirk. Der Initiator des Zukunftsgartens, Michael Frühbis, ist frustriert.
Wir haben hier eine Räumung vorliegen an diesem schönen Platz, den wir geschaffen haben in den letzten 3 Jahren. Hier sind 30 Tonnen Erde, Pflanzen, die wir jetzt räumen müssen. Mit Gabelstapler. Wir sind jetzt gerade dabei, die Logistik zu organisieren.
Grund für die Kündigung: Die Fläche hinterm Rathaus wird für Parkplätze für Rathausmitarbeitende benötigt. Vor dem Rathaus, wo diese bisher geparkt haben, wird ab Dezember eine Parkraumbewirtschaftungszone eingeführt. Die Mitarbeitenden müssten täglich ein Ticket ziehen. Nicht zumutbar, heißt es aus dem Rathaus. Irgendwie verständlich, aber die Anwohnenden und Nutzer des Zukunftsgartens sind trotzdem bestürzt.
Mich ärgert, dass hier ein lebendiger Ort der als Nachbarschaftstreff sich entwickelt hat, für den Autoverkehr geopfert wird. Das finde ich ein völlig falsches Signal.
Hier hängt so viel Liebe, Arbeit, Engagement, Enthusiasmus drin, der nur für 10 Parkplätze jetzt einfach platt gemacht werden soll.
Wütend, dass man eben einfach so vor vollendete Tatsachen gestellt wird, gerade in diesen Zeiten, wo es um Nachhaltigkeit geht und Mobilitätskonzepte neu überdenken, ist da schon ein ziemlicher Rückwärtsschritt.
Doch dass der inzwischen bei Jung und Alt so beliebte Kiez-Treff mit vielen Veranstaltungen und gemeinsamen Aktivitäten an diesem Standort für Parkplätze weichen muss, ist unumgänglich, so Christoph Brzezinski vom Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf.
Wir haben hier Mitarbeiter, die wohnen außerhalb Berlins, die können gar nicht ohne weiteres mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Wir haben auch mobilitätseingeschränkte Mitarbeiter. Wir haben Mitarbeiter, die ihre PKWs für Dienstzwecke auch nutzen. Das heißt, da sind wir eigentlich auch darauf angewiesen, dass die tatsächlich dann auch mit dem PKW da sind. Und da ist es dann einfach ein Gebot der Fairness, dass wir denen auch einen Stellplatz zur Verfügung stellen. Der kostet ja auch was, also sie zahlen ja dafür.
Der Zukunftsgarten wird von den Menschen im Kiez gerne auch am Nachmittag und am Wochenende besucht. Die neu geschaffenen Parkflächen dagegen werden da verhältnismäßig wenig belegt sein, glaubt Zukunftsgarten-Initiator Michael Frübes.
Im Grunde ist es so, dass die Mitarbeiter des Rathauses früh anreisen, 6 Uhr, 7 Uhr wegen Stau. Und dann um 1 Uhr leert sich der Parkplatz und ist dann quasi nur noch zu 20-30% besetzt. Und am Wochenende ist er fast komplett leer.
Vom Bezirk wurde nun angeboten, einen Teil der Hochbeete auf einen benachbarten Schulhof aufzustellen. Die Absprachen dazu laufen noch. Der Frust ist trotzdem groß, auch bei Anwohnerin Marianne Starke.
Warum müssen wir hier jetzt weg? Das ist ein Treffpunkt. Hier kommen Kinder aus der Schule her. Hier kommen Leute aus dem Altenheim. Das ist direkt ein Durchgangspunkt. Wenn wir hier irgendwo anders hin müssen, die Leute wissen gar nicht mehr, wo wir sind. Das wird alles sich in Luft auflösen. Und ich kapier's nicht. Ich kapier's echt nicht.
Die Kündigung ist zu Ende September ausgesprochen. Und so werden sie wohl in dieser Woche anfangen müssen, alles zusammenzupacken.
Mehr davon gibt's auch im Fernsehen. Der Tag. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Eine verstolperte Pressekonferenz. Wenig später Menschenmassen, die gegen Schlagbäume drücken. Am 9. November in diesem Jahr darf wieder gefeiert werden, der Mauerfall. Und die friedliche Revolution in der DDR, die feiern dann 35-jähriges Jubiläum. Und das in Berlin mit einer großen Installation, einem riesigen Konzert und noch vielem mehr. Heute wurden die Pläne in Berlin-Neukölln vorgestellt und RBB-Reporter Hendrik Schröder weiß, was da alles geplant ist.
Herzstück des Gedenkens wird eine 4 Kilometer lange Installation sein. Genau da, wo damals die Mauer verlief, werden insgesamt 5000 Plakate auf schweren Ständern aufgestellt. Teilweise reproduzierte Plakate von damals aus dem Jahr 1989, zu guten Teilen aber auch neue, auf denen sich Menschen heute, im Jahr 2024, Gedanken gemacht haben darüber, was Freiheit eigentlich bedeutet, was Frieden, was Demokratie. Simone Leimbach, Leiterin der Abteilung Ausstellung der Kulturprojekte Berlin, die die Ausstellung mitorganisiert.
Das haben sie sehr kreativ auf diese ganzen Schilder gemalt, gesprayt, geklebt. Und das wird dann eben am 8. und 9. November zu sehen sein. Man kann entlang flanieren, entlang spazieren, über 4 Kilometer.
Entstanden sind die Plakate in Sportvereinen, in Betrieben wie der BVG und der GASAG, bei der Polizeiakademie, in Schulen, auch in einem Seniorenheim, im Rahmen von Workshops, Gesprächen und Diskussionen. Das Plakat in den Mittelpunkt des Gedenkens zu rücken, findet die ehemalige Leiterin der Stasi-Unterlagenbehörde Marianne Birtler eine sehr gute Idee. Denn Plakate hätten ja auch damals, 89, eine zentrale Rolle bei den Protesten gespielt, sagte Birtler heute bei der Präsentation der Pläne.
Viele, mit denen ich spreche, wissen gar nicht, dass das damals nicht ging, dass man nicht einfach Plakate machen konnte, aus dem Fenster hängen oder mit einem Plakat die Straße entlanglaufen. Also das war kein Vergnügen und jeder, der sowas gewagt hat, musste wissen, was er da tat.
Zu sehen sein werden die Plakate vom Morgen des 8. November bis zum Abend des 9. November in der gesamten Innenstadt. Zudem ist ein großes Konzert geplant, bei dem Musikerinnen und Musiker neben der Installation, also ebenfalls auf 4 Kilometern Länge, am Abend des 9. November synchron dieselben Songs aus dem Jahr 1989 spielen. Band der Freiheit wird das Konzert heißen und soll dem Gedenken eine ausgelassene, leichtfüßige Note zum Mitsingen und Mittanzen geben. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner.
Gerade in diesen Zeiten ist es umso wichtiger, wo unsere Demokratie, unsere Freiheit nicht nur von außen, sondern auch von innen angegriffen wird, ist der 9. November ein guter Tag, wo wir unsere Demokratie, unsere Freiheit feiern.
Insgesamt 10 Millionen Euro werden die zahlreichen Aktionen zum Mauerfallgedenken kosten.
Die Pläne zum Gedenken an 35 Jahre Mauerfall wurden in Berlin vorgestellt. RBB24-Reporter Hendrik Schröder hat sie erläutert. Und so war der Tag in Berlin und Brandenburg. Diese Sendung können Sie auch abonnieren, unter anderem in der ARD-Audiothek.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.